herzlich willkommen bei Zufrieden. Was hilft wirklich im chaotischen, fordernden Mama-Alltag? In dieser Podcast-Folge teile ich meine ganz persönlichen Mom-Hacks. Vielleicht ist ja auch ein kleiner Impuls für dich dabei, dir den Alltag ein Stück leichter zu machen. Vom Wochenbrett als Orga-Hack über das entspannte nur einmal rausgehen bis hin zu einem Podcast, der bei mir echte Aha-Momente ausgelöst hat, erfährst du hier einiges. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Zufrieden. Ich möchte heute mit dir über Mom-Hacks sprechen und ich glaube, das Allerwichtigste mal vorab ist, eigentlich gibt es keine Mom-Hacks. Das Mama-Leben wird, glaube ich, immer Höhen und Tiefen haben. Es wird immer Herausforderungen haben und es gibt nicht den einen Hack, der für alle Mütter gleichermaßen funktioniert. Es kann aus meiner Sicht immer nur von anderen Mamas oder auch Papas, also von anderen Eltern, Inspirationen geben, Erfahrungsberichte, was für Dinge bei denen gut funktionieren. Und wenn man irgendwie den Eindruck hat, das macht irgendwie Sinn und vielleicht könnte das auch bei uns funktionieren, dann kann man das ausprobieren und entweder es funktioniert genauso gut oder eben nicht oder schlechter oder wie auch immer. Aber ich glaube, es gibt keinerlei Patentrezepte für irgendwas, das mit Kinder begleiten und Kinder großziehen zu tun hat, weil wir sind alle Individuen, die Kinder genauso wie wir Eltern. Und wir haben es hier halt mit Menschen zu tun. Das ist nicht wie eine Maschine, wo man weiß, das ist der Input und dann kommt das und das als Output, sondern es ist tagesformabhängig, es ist entwicklungsstadiumsabhängig und so weiter und so fort. Also es ist sehr vielschichtig und deswegen gibt es no such thing as Mom-Hacks, würde ich mal sagen. Allerdings erzähle ich dir gerne von meinen Erfahrungen und wenn du den Podcast schon länger hörst, ich lasse ja immer mal wieder Themen rund um mein Mama-Leben einfließen, dann weißt du auch, dass ich dass mein Mama-Leben, ich das als herausfordernd empfinde. Und ich denke, es geht wahrscheinlich den meisten Müttern so, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch einige, die eh super happy sind und wo alles super gut funktioniert. Ich gehöre auf jeden Fall nicht zu dieser Kategorie, sondern komme jeden Tag mehrmals an und über meine Grenzen. Ich möchte aber ein paar Sachen sagen, die irgendwie unseren Alltag ein bisschen leichter gemacht haben und die irgendwie mit unseren Kindern sehr gut funktionieren. Und ich erzähle erstmal so ein paar ganz konkrete Dinge. Das können auch ganz kleine Tipps sein oder kleine Erfahrungsberichte. Und am Ende nochmal ein bisschen was Fundamentaleres. Also, das Erste, was für unsere Familie einen super guten Shift gebracht hat, ist unser Wochenbrett. Ich habe ein Wochenbrett DIY'd aus einer großen Holzplatte, wo ich oben ein Loch reingebohrt habe, so dass man es an die Wand montieren kann. Natürlich habe ich es auch alles abgeschliffen, habe dann auf diese Holzplatte erstmal einen großen, also fast die ganze Holzplatte mit Weiß bemalt, eigentlich so ein inneres Dreieck, also man sieht immer noch einen Rahmen aus Holz. Ich werde zu dieser Folge einen Instagram-Post machen und da werdet ihr das Wochenbrett sehen. Also wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, dann geht einfach auf meinen Instagram-Account tessgreenberg_minimalismus. Den Link dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Auf jeden Fall sind dann in diesem weißen Bereich, stellt euch das vor, wie das ist eine Seite, eine große weiße Seite mit einem Holzrand drumherum und in diesem weißen Bereich sind, Überraschung, sieben Zeilen und diese sieben Zeilen stehen für die sieben Wochentage. Und ich habe immer am Anfang dieser Zeile, also ganz links, auch so ein Feld, wo der Wochentag, also der Name des Wochentags draufsteht und wo aber auch ein Symbol draufsteht. Und da unsere Kids Fahrzeuge lieben, habe ich für jeden Wochentag mir ein Fahrzeug überlegt und habe das dahin gemalt. Und zwar auch jeweils in einer unterschiedlichen Farbe, sodass mit den Kids mittlerweile sich das so etabliert hat. Also die können noch nicht so gut ein. Das größere Kind kann das schon ein bisschen besser, das kleinere eben auch noch nicht. Aber mittlerweile ist also Montag ist der Autotag, Dienstag ist der Heißluftballontag, Mittwoch ist der Motorrollertag. Also ich kann dann mit den Kids über Tage sprechen, indem ich dann halt sage, der Motorrollertag oder sowieso. Also falls du auch nur irgendwie ansatzweise mit der Idee spielst, das auch zu machen und selbst zu machen, kann ich das nur empfehlen. Da kann man irgendwas nehmen. Man kann ja auch irgendwelche Tiere nehmen oder Sterne oder also Sterne, Mond, Sonne und was weiß ich noch, irgendwie Baum und so weiter, also Symbole, Sachen aus der Natur. Es sind der Kreativität da ja keine Grenzen gesetzt. Es macht ja auf jeden Fall Sinn, dass irgendwie am Kindesinteresse auszurichten, weil dann freut sich das Kind auch doppelt so viel, wenn das Ding dann an der Wand im Kinderzimmer hängt, weil dann hat es ja auch immer was Schönes anzuschauen. Und vielleicht ist ja aber dein Kind gar nicht so auf Sachen oder Objekte fixiert, zumindest habe ich, also ich habe deswegen das mit den Farben noch als zweites Backup mir überlegt gehabt, dass ich auch genauso gut hätte sagen können, Montag ist der rote Tag und so. Also das haben aber unsere Kids so überhaupt nicht aufgenommen, sondern sich sehr auf die Fahrzeuge fixiert. Und was bringt jetzt dieses Wochenende? Also wie arbeiten wir damit? Zu jedem Tag, da habe ich einen Klettstreifen, Filzklett so rangeklebt und auf diesem Klettstreifen kann ich jetzt kleine Kärtchen, die jeweils hinten auch das Gegenstück zum Klett drauf haben, drauf picken, würde man hier in Österreich sagen, also drauf machen, sage ich jetzt mal. Und diese kleinen Kärtchen haben alle möglichen Aktivitäten oder Dinge, die wichtig sind, sein könnten für eine Woche. Zum Beispiel gibt es Kärtchen mit meinem Foto drauf und mit dem Foto meines Mannes drauf. Und für jeden Tag haben wir ganz rechts dann immer drauf gepickt, entweder mein Foto oder das meines Mannes, nämlich die Person, die an diesem Tag für die Einschlafbegleitung zuständig ist. Und jetzt kommen wir auch schon nämlich zu dem größten Vorteil dieses Wochenbretts, warum es so ein Hack für mich ist. Denn gerade, ich weiß nicht, aber ich glaube, dieser krasse Streit mit dem ins Bett, oder nicht Streit, sondern ich glaube, viele strugglen irgendwann mit diesem ins Bett bringen oder auch mit anderen Sachen sicherlich, aber nicht, also bei uns war es vor allem dieses abendliche ins Bett bringen, dass die Kids dann nur noch von Mama gemacht werden wollen. Also bei uns wollen sie zum Beispiel auch immer noch nur von mir die Zähne geputzt haben. Vielleicht sollte ich mal mir noch ein Icon für Zähneputzen überlegen, aber ich erkläre es erstmal überhaupt zu Ende. Ich kann den Kindern dann sagen, wenn sie sagen, oder so war es eben am Anfang mit dem Wochenbrett, wir wollen, dass Mama einschläft, dann kann ich sagen, hey, guck mal, heute ist Papa dran und morgen bin ich wieder dran. So. Und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert, weil also man hat eine unfassbare Klarheit, auch als Elternteil innerlich zögert man nicht hin und her, mache ich es heute doch oder nicht, sondern wenn man selber daran glaubt, oder zumindest ist es bei mir so, wenn ich selber an etwas glaube und davon überzeugt bin, dass wir es jetzt so machen und nicht anders und meine Kinder aber erstmal lieber sagen, dass sie es anders haben wollen, dann habe ich mehr Chancen, dass meine Variante akzeptiert wird, als wenn ich innerlich nicht so klar bin. So. Das heißt, das Wochenbrett schafft für mich eine Klarheit und dadurch schafft es auch für die Kids und für die ganze Familie eine Klarheit. Und das hat wirklich super gut geholfen. Es gibt natürlich immer noch Tage, wo das vor allem das jüngere Kind lieber von Mama ins Bett gebracht werden will, obwohl heute dann der Papa dran ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch dann mittlerweile so eine Routine habe und es bis jetzt eigentlich immer funktioniert hat, dann doch mit dem Papa einzuschlafen, natürlich bin ich dann auch nicht ganz, also zum Beispiel war es neulich wirklich sehr, sehr weinerlich und ist dann auch wieder rausgegangen, das kleine Kind, als der Papa und das andere Kind im Bett lagen schon und schon am Lesen waren. Und dann habe ich dann gesagt, okay, irgendwie muss ich dieses Kind ja ins Bett kriegen, weil es war auch super, super müde. Natürlich hätte es auch irgendwie noch wach bleiben können bei mir, aber ich wusste, es ist so müde, es muss jetzt einfach wirklich schlafen. Und dann habe ich mich sozusagen für die ersten 2 Minuten einfach mit dazugelegt. Und dann war auch das Kind so voll in der Situation gesettelt angekommen und auch voll fein, damit das Papa jetzt weiter übernimmt beim Einschlafen. Dann konnte ich gute Nacht sagen und rausgehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem nur wegen einem Wochenbrett funktionieren muss. Ich weiß, dass manche ganz, ganz lange dieses Problem haben, dass die Kids nicht vom Papa oder vielleicht gibt es auch andere Haushalte, wo sie nicht von der Mama ins Bett gebracht werden wollen oder von anderen Betreuungspersonen, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses Wochenbrett hilft ungemein bei solchen Sachen, um den Kindern ein sogenanntes Ja für ein, nee, ein Nein für ein Ja oder ein Ja für ein, also wo die Kinder etwas möchten und wo man aber eigentlich Nein sagt, also sie wollen, dass Mama ins Bett bringt und man sagt Nein. Aber man sagt nicht einfach nur Nein, sondern man sagt, hey, heute nicht, aber morgen. Also man gibt ein Ja für ein Nein oder ein Nein für ein Ja, wie auch immer. Dafür funktioniert es gut. Wir hatten das zum Beispiel auch mit den, oder haben das immer noch mit den Abholzeiten vom Kindergarten. Das ist aber bei unserem Kindergarten, glaube ich, es ist eher generell untypisch, dass es fixe Abholzeiten gibt, 3 Stück. Und dann haben wir eben Kärtchen mit jeweils der Abholzeit, also auch mit Symbolen drauf. Das auf dem einen Symbol ist dann so ein kleiner Teller für Mittagessen. Dann wissen sie, das ist das Symbol für, wenn sie nach Mittagessen abgeholt werden. Und es gibt dann noch für nach dem Brei, also nach dem Nachmittagsbrei und nach der Spielzeit. Also das wissen sie genau, welche Karte was bedeutet. Und das machen wir dann auch da drauf, je nachdem, zu welcher Zeit wir sie an welchem Wochentag abholen. Und auch das ist natürlich, wollten sie am Anfang alle immer nur, oder sie, also prinzipiell wollen sie lieber früh abgeholt werden. Wobei, das ändert sich auch beim großen Kind mittlerweile ein bisschen. Und dann konnte ich auch immer sagen, hey, heute ist Motorrollertag, heute hole ich euch nach der Spielzeit ab, aber hier am Freitag, Traktortag, da hole ich euch nach Mittagessen ab. Und es war immer klar, am Traktortag, oder jetzt viel oft haben wir das gemacht, montags, dass wir sie früh abgeholt haben, das ist dann am Autotag, hey, am Autotag holen wir euch wieder nach Mittagessen ab. So. Und auch dafür hat das wunderbar geholfen. Also das war so das Initiale vom Wochenbrett, was man natürlich dann auch dazu bauen kann. Und was wir auch machen, ist so ein Kärtchen für Spielplatz oder wir haben auch einige Kärtchen, wo dann irgendwie Fotos von Oma und Opa oder Tante, Onkel und so weiter, Freunde drauf sind. Und dann kann man das da auch entsprechend sozusagen, kann man sich sonntags hinsetzen und das so alles bestücken und beplanen, zusammen mit den Kindern. Das machen wir jetzt nicht immer so ritualmäßig. Ich ändere meistens immer nur die Sachen von der Einschlaf Routine und wenn halt mal in einer Woche kein Kindergarten ist, dann nehme ich das Kindergartenzeichen halt ganz weg oder ändere vielleicht nochmal was bei den Abholzeiten. Aber was ich zurzeit weniger mache, ist dann so große Ankündigungen. Man könnte ja auch dann sagen, irgendwie an dem Tag ist Nikolaus dann oder so. Das würde ich jetzt bei unseren Kids aktuell wirklich nicht machen, weil ich genau wüsste, dass das große Kind dann viel zu nervös wäre. Also lieber wirklich gar kein aktuelles, wirklich so gar keine Ankündigung von Geburtstag, auch Ostern war jetzt echt, haben wir dann auch nicht gesagt, weil vorher war ein Geburtstag und da war es ganz nervös und schon mehrere Tage lang immer um 4 Uhr wach und so. Und also das ist auch gleich, das würde ich sagen, ist sehr kindesabhängig, wenn es eher ein Kind ist, was sich sehr gut vorfreuen kann und wo das funktioniert, auch vielleicht mit einer gesunden, aufgeregten Vorfreude, dann kann man das natürlich machen. Wenn was aber eher ein Kind ist wie bei uns momentan, das ist ja auch nur eine Phase, dann eher nicht. Und ich hatte mir jetzt auch eher sowas überlegt, man könnte das Wochenbrett auch noch ergänzen mit einem Jahreskreis, wo man dann halt 12 Kuchenstücke quasi, also wenn man jetzt, das habe ich nicht gemacht, das ist aber noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, vielleicht mache ich das irgendwann, wo man halt die Monate hat und dann kann man so zum Beispiel die Fotos dann von den Personen, die Geburtstag haben, in den Monat reinkleben, dann ist es auch noch nicht so konkret und die Kids sind schon immer sehr prinzipiell, fragen sie schon, wann fahren wir denn wieder dahin in den Urlaub, dann könnte man da sagen, hier ist das Foto vom Urlaub, also als kleines Icon dann halt irgendwie in den Monat und wir sind aber jetzt in dem Monat hier und dann lernen sie auch, dadurch, dass es viel langsamer dann ein Zeiger von einem Monat zum nächsten wechselt als beim Wochenbrett. Beim Wochenbrett haben wir noch ein Band dran, wo dann jeden Tag so eine Wäscheklammer einen Tag weiter nach unten und natürlich von Sonntag auf Montag dann wieder ganz nach oben wandert, sodass sie dann auch wirklich diesen Rhythmus, was ein Tag ist, wann ein Tag vorbei ist, eigentlich ganz gut mitbekommen. Und dann natürlich den Unterschied zum Monat dann nochmal intensiver mitbekommen würden, wenn wir das jetzt auch als Jahreskreis noch zusätzlich hätten und wo dann diese langfristige Vorfreude dann auch erlebt werden kann. Genau, das wäre jetzt nochmal so eine mögliche Ergänzung auf jeden Fall. Also Wochenbrett ganz hoch im Kurs und dann kann man, da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das wirklich ist, glaube ich, so mein bestes DIY, was ich gemacht habe in den letzten anderthalb Jahren und was ich auf keinen Fall missen würde. Und ja, genau. So viel dazu. Ich habe übrigens keine gute Variante gefunden, wo man sowas kaufen kann. Es gibt sicherlich einige Sachen, die so ähnlich sind. Ich habe recherchiert, aber für mich war es dann relativ schnell klar, dass es nicht so ist, wie ich es haben will und dass ich es auf jeden Fall customizen muss, alleine mit diesen Schildchen, wie ich es gerade beschrieben habe, wo unsere Fotos oder wo ich die Symbole für die Abholzeiten mache. Das ist ja so individuell. Also das hatte ich nicht gefunden, aber wer weiß, vielleicht findet ihr ja was, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht selber machen. Weil es war schon aufwendig dadurch, dass beim Bemalen, also das Brett fertig machen, das war eigentlich gar nicht so ein Problem. Das habe ich beim Baumarkt gekauft, auch sogar aus dem Rest Zuschnitt, also die haben da so einen Bereich, wo so Zuschnittreste drin sind und da habe ich das gefunden, dieses Brett und habe das dann noch einmal ein bisschen zuschneiden lassen, damit es noch besser von der Form irgendwie für so ein kalendermäßiges Ding passt und Loch reinbohren und alles abschleifen ist kein Problem, aber dann geht es ja ans Malen, erstmal diesen weißen Hintergrund, dann habe ich so diese einzelnen Zeilen durch so Straßen quasi abgetrennt. Da musste man, also das waren dann auch wieder einmal schwarz, der Straßenhintergrund, dann einmal weiß, diese Trennlinien in der Mitte. Dann musste das erstmal trocknen, dann halt irgendwie diese Farben für die jeweiligen Wochentage, dann musste das erstmal trocknen, dann habe ich die Fahrzeuge gemalt und die Wochentage draufgeschrieben und dann irgendwie mich von Tag zu Tag gearbeitet und dann habe alles noch, also auch das nochmal getrocknet und dann noch so ein Klarlack, den ich drüber gemacht habe, damit man das auch drüber wischen kann, irgendwie Staub wischen kann und damit es einfach nicht so empfindlich ist, weil da sind hantieren halt kleine Kinder. Deswegen habe ich da nochmal das so ein bisschen versiegelt mit so einem Klarlack. Genau. Deswegen dauert es relativ lange, weil man kann das nicht so hinten, also alles am Stück machen, man muss immer diese Trocknungszeiten abwarten. Also insgesamt dauert es gar nicht lange, aber dadurch, dass immer Trocknungszeiten dazwischen sind, dauert es halt brutto lang. Und gerade bei uns im Mama-Alltag ist das dann immer noch schwieriger einzubauen, sowas. Aber gut. Also das ist mal das Wochenbrett. Das war jetzt schon eine lange Story hier nur über das Wochenbrett. Also ein sehr wichtiges Ding in unserem Alltag auf jeden Fall. Und viele, die zu uns kommen, bewundern das Wochenbrett auch. Also einfach von diesem, also die sehen den Sinn dahinter. So, das ist es halt. Gut, dann mache ich jetzt beim nächsten Hack kurz etwas, was unseren Kids super hilft beim Abschied nehmen, weil auch das geht so in diese Richtung, zum Beispiel an Mama hängen oder an Papa hängen oder an den Eltern hängen versus in den Kindergarten gehen, ist das Rausschubsen. Das haben wir von einem ehemaligen Kindergarten übernommen. Da haben die Kids das so irgendwie praktiziert und dann hat unser größeres Kind das von dem Kindergarten auch für den jetzigen dann für sich übernommen und unseres kleines Kind auch. Und das ist wirklich etwas, zum Beispiel, wenn wir jetzt abends mein Mann und ich unterwegs wären und ein Babysitterin wäre hier, dass die Kinder uns dann rausschubsen und damit dann mit dem Abschied auch fein sind. Natürlich ist auch das kein Patentrezept und es wird immer, je nachdem wie alt das Kind ist oder wie sehr es einfach fremdelt etc. pp., ist es nur durch Rausschubsen allein wird sicherlich nicht alles gelöst werden. Aber ich glaube, dieser Akt, dass die Kinder es das Gefühl haben, sie tun selbst etwas, sie haben selbst was in der Hand, so eine Selbstwirksamkeit, hilft den Kindern ungemein bei diesem Abschied nehmen, sodass es wirklich deutlich weniger Tränen gibt. Nicht gar keine, also nach der Kindergarteneingewöhnung, da hatten wir schon auch viele Tage und Wochen, wo dann unser jüngeres Kind mich dann unter Tränen rausgeschubst hat, ganz tapfer und dann noch so gewunken hat mit Tränen überströmtem Gesicht. Also das ist, wie gesagt, das ist kein Patentrezept. Dennoch war, also das Kind hat das schon noch gemacht, einfach so auch als Ritual und das hat, glaube ich, einfach irgendwie geholfen. Und deswegen das Rausschubsen kann ich nur empfehlen. Also man, das hört sich so rabiat an, man stellt sich als die Person, die geht, halt irgendwie in den Türrahmen rein Und die Kids drücken halt dann so ein bisschen oder schubsen dann halt natürlich lieb und sanft. Und dann, ich springe dann immer so einen Satz nach vorne. Also ich fühle mich jetzt nie von den Kindern total geschubst oder so, sondern ich springe dann immer und sage ja schön tschüss und vorher gibt es noch ein Bussi und dann wird gewunken. Und das ist so das gesamte Abschiedsritual. Und das funktioniert wirklich gut. Und das auch manchmal beim nächtlichen Tschüss sagen hat das auch in den Anfängen auch geholfen, dass dann das Kind nochmal mich aus dem Schlafzimmer rausgeschubst hat. Genau. Dann möchte ich sagen, einer der wichtigsten Mom-Hacks für mich war so eine Entscheidung. Ich nehme jetzt den Druck raus beim Thema Rausgehen. Das war, glaube ich, so Anfang letzten Winters, weil ich bis dahin immer dieses Dogma in mir hatte, man muss zweimal am Tag die Kinder irgendwie an die frische Luft bringen. Also die Kids müssen zweimal am Tag draußen gewesen sein und man selber dann ja in der Regel mit auch. Aber selbst wenn sie einmal mit dem Kindergarten vormittags rausgehen, dann muss ich nochmal nachmittags mit den Kindern rausgehen. Und das habe ich so fest als, meine Ahnung, Glaubenssatz oder Regel oder wie auch immer gehabt, dass mich das wirklich sehr stark selbst unter Druck und in so eine Pflicht gebracht hat. Und ich muss prinzipiell sagen, rausgehen ist eigentlich was immer hilft. Immer wenn irgendwie, dann hilft rausgehen. Und es ist oft so, wenn ich dann mit den Kids rausgegangen bin, auch als die noch viel kleiner waren und als es wirklich so krasser Pain war, die dann auch noch anzuziehen für draußen und so. Und sobald wir dann nach draußen gekommen sind, das war so wie Aufatmen. Und wir haben einen kleinen Balkon, wir haben eine Wohnung, wo wir möglichst viel schon so Bewegungsraum und Möglichkeiten geschaffen haben. Aber trotzdem ist es einfach für Kids, glaube ich, oder für unsere zumindest, extrem wichtig, rauszugehen aus diversen Gründen. Und es tut einfach auch gut, rauszugehen. Also deswegen prinzipiell wäre es natürlich schön, das zweimal am Tag zu machen. Ich glaube, wir würden es öfters machen, wenn wir in einem Haus oder in einer Wohnung mit einem Garten wohnen würden, wo man halt auch zum Beispiel am Wochenende, da könnte man schon, bevor man als Eltern irgendwie gefrühstückt hat, einfach mal irgendwie so die Tür zum Garten aufmachen und die Kids könnten irgendwie raus, keine Ahnung. Ich stelle mir das jetzt so vor, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich habe es einfach nie erlebt. Auch wenn man sich selber dann vielleicht noch mit einem Pyjama da rein, also mit dazusetzt von mir aus, aber hier ist es ja immer so, man muss sich komplett fertig machen, um rauszugehen. Was heißt muss? Muss man natürlich nicht. Man kann auch einfach einen warmen Mantel drüber ziehen. Habe ich auch alles schon gemacht. Ich habe alles schon. Ich bin selber schon in Pyjama raus, ungeduscht in Pyjama, mit einem dicken Wintermantel rausgegangen, weil ich es bis 12 Uhr an dem Tag, glaube ich, nicht geschafft hatte, alle fertig zu machen. Ja, hat mir eine Mütze übergezogen. Ich glaube, das war wirklich so noch die Zeiten, wo ich das Baby in der Trage hatte und das andere Kind im Kinderwagen. Und dann haben wir auf einmal, es war wirklich schlimm, ganz schlimmer Tag. Und ich habe versucht, auch erstmal hier auf der Dachterrasse, wir haben so eine Gemeinschaftsdachterrasse hier von dem Haus, dann bin ich da sogar hingegangen mit den Kindern und habe versucht, den Kinderwagen so hin und her zu schieben, damit irgendwer da einschläft. War nichts zu machen, es war nur Geschrei, es war nur schlechte Stimmung. Und dann bin ich einfach raus. Und ja, dann sind sie beide eingeschlafen. Es lag sicherlich unter anderem auch daran, dass ich dann einfach ruhig. Ich hatte dann ja mich damit abgefunden, dass ich an diesem Tag komplett ungeduscht und ich habt ihr nicht mal den Anspruch gehabt, jeden Tag zu duschen, sondern das war dann schon eben, wo ich sage, jetzt möchte ich wirklich mich duschen, damit ich mich noch wohlfühle. Aber nein, ich habe es einfach dann akzeptiert und resigniert oder wie auch immer akzeptiert und ab geht's. Und dann haben wir alle uns beruhigt und dann war alles gut. Und es lag sicherlich auch an der frischen Luft, nicht nur, aber auch. Und rausgehen ist super wichtig, aber ich habe wirklich letzten Winter damit aufgehört, mir diesen Druck zu machen, weil ich gemerkt habe, es funktioniert hier irgendwie alles gar nicht. Und wenn ich es schaffe, nach dem Kindergarten dann direkt im Anschluss mit den Kids noch draußen zu bleiben, irgendwo wunderbar, und wenn auch nur für eine halbe Stunde wunderbar, auch in der Winterskälte oder so. Wenn wir aber bei alle keinen Bock haben und das Wetter einfach zu blöd ist, dann gehen wir einfach nach Hause oder irgendwo rein oder so oder verabreden uns mit jemandem. Also sozusagen wirklich so what? Und das hat mir so viel Freiheit gegeben und so viel Druck für mich rausgenommen. Und das steht, glaube ich, symbolisch dafür, einfach generell mal so seine Ansprüche an sich als Mutter und Erwartungen komplett vielleicht nochmal zu hinterfragen und zu gucken, was ist uns wirklich dienlich, was wäre zwar schön, aber was geht vielleicht einfach nicht, weil andere Sachen dann wichtiger sind und so weiter und so fort. Dann habe ich jetzt noch so einen Mini-Tipp, der sicherlich auch ein bisschen kontrovers ist, nämlich es geht um Medienkonsum. Also Medienkonsum, da könnt ihr mal eine ganze eigene Folge oder sogar einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Ich will gar nicht so sehr ins Thema reingehen. Ich will nur sagen, also wir haben beim Medienkonsum eher eine strikte Vorgabe, würde ich sagen. Wir sind uns dessen auch ganz, ganz bewusst. Und was wir machen, wann auch immer wir Videos zeigen, ist, wir machen eins. Und zwar, wir zeigen sie auf Englisch, was ja mittlerweile sehr gut geht. Fast alles gibt es ja auch in Originalsprache und die meisten so Kindersachen sind Englisch als Originalsprache. Nicht alle, aber einige. Und die, wo es geht, werden auf Englisch gezeigt. Wir machen das, weil wir hier meine Nachbarfamilie hatten, die sind mittlerweile ausgezogen, wo die Kinder sehr viel Medien konsumiert haben, aber aus verschiedenen Gründen, die auch völlig verständlich waren. Ich will da gar nicht in die Details gehen. Und die haben auf jeden Fall auch nur auf Englisch geguckt. Und die konnten super Englisch sprechen. Die Kinder untereinander haben auch nur Englisch miteinander gesprochen. Also sehr spannend zu sehen, was das macht. Und ich will jetzt nicht sagen, ich zeige dir mal unseren Kindern Videos, damit die Englisch lernen. Ganz und gar nicht. Also es ist mit dem Videokonsum an sich, das Ganze ist sehr limitiert bei uns. Wir hatten zum Beispiel mal Videos eine Zeit lang beim Zähneputzen, damit es einfach mit dem Zähneputzen klappt, so kurze. Also ich will sagen, wann auch immer wir das Medium Video einsetzen, ganz bewusst zu Zwecken, sowas wie zum Zähneputzen oder auch aus anderen Gründen, dann möglichst auf Englisch, beziehungsweise wenn es natürlich eine deutsche Sendung ist, dann auch auf Deutsch, aber ja, dann damit die Kinder einfach noch so ein Gefühl für eine andere Sprache kriegen. Das war jetzt zum Beispiel was, was auch wenig andere Familien, glaube ich, machen. Also vielleicht ist es mal eine Idee für euch, solltet ihr aus welchen Gründen auch immer ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr ab und zu mal euren Kindern ein Video zeigt, dann zeigt es doch zumindest auf Englisch, dann habt ihr noch ein halbwegs gutes Gefühl dabei, dass es was lernen, nämlich eine andere Sprache oder überhaupt mal so den Klang von einer anderen Sprache und ein Gefühl dafür. Genau, und es gab auch bei unseren Kids dann ein paar Wörter, die sie irgendwie nur auf Englisch kannten. Also war ganz interessant, weil das irgendwie Wörter sind, die wir jetzt gar nicht so im Alltag, keine Ahnung, irgendwelche Sachen über irgendwelche Dino-Namen oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Könnte ja was für euch sein. Genau. Weil das ist übrigens auch was ich noch nie gehört habe. Ich habe mir schon viele Podcasts zum Thema Kindermedienkonsum angehört, aber den Tipp habe ich noch nie gehört. Was heißt Tipp? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Selbstbetrug. Also mach daraus, was du möchtest. Jetzt gebe ich dir noch das Essentielle mit, was ich gelernt habe. In den letzten 4 bis 6 Wochen, glaube ich. Mir ist nämlich ein Podcast mit Katja Saalfrank über den Weg gelaufen. Ich habe nämlich eine Podcast-Folge Family Feelings, das ist auch ein Podcast, den ich gern höre, mit Sebastian Tigges und Marie Nasemann. Und es gab eine Folge, da wurde die Katja Saalfrank von Sebastian Tigges interviewt. Und Katja Saalfrank wäre vielleicht wie ich ein Kind der 90er, beziehungsweise Ende 80er, wenn ich geboren ist, kennen sie vielleicht noch als früher die Supernanny. Und sie ist jetzt mittlerweile irgendwie, oder was heißt mittlerweile, sie wird damals schon, ich glaube, Sozialpädagogin oder sie hat irgendwelche Ausbildungen im Bereich Pädagogik und den ganzen Kram und ist, glaube ich, mittlerweile eben freiberufliche oder selbstständige Berater, Familienelternberaterin und hat diesen Podcast, der heißt Familienrat, ihr Podcast und eben diese Interviewfolge hat mich sehr stark geprägt und dann daraufhin habe ich in ihren eigenen Podcast Familienrat reingehört und da ein paar Folgen gehört. Und sie hat auch ein paar Bücher wohl geschrieben, die habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Und ich möchte nur darauf hinaus, dass ich dort einige Sachen für mich gelernt habe. Also sie hat ein bindungsorientiertes Erziehungs- oder Begleitungskonzept und ihr geht es darum, Kinder zu verstehen. Und ich bin ja, also wir, oder ich glaube, viele von uns interessieren sich ja für bedürfnisorientiertes Kinderbegleiten und sicherlich auch bindungsorientiert. Und aber oft ist es so, was ist denn das genau und was macht man denn da genau? Oder also mir hat da immer so ein bisschen irgendwie das Konkrete gefehlt, beziehungsweise so die konkreten Anhaltspunkte. Also ja, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil da könnte man auch eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema machen und ich bin sicherlich keine Expertin dazu. Ich könnte eine Folge aus Mama-Sicht daraus machen. Und auf jeden Fall ist es für mich auch wieder so eine zusätzliche, sie macht alles Sinn, diese ganzen Konzepte und ich will auch, dass meine Kinder, ich will die Bedürfnisse meiner Kinder hören und berücksichtigen und ich will, dass sie sich gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen und so weiter. Und das ist mir natürlich extrem wichtig. Gleichzeitig fehlte mir immer so eine kleine Guideline. Und sie hat irgendwie zwei Dinge gesagt in diesem Podcast. Wahrscheinlich beschreibt sie viel näher und ausführlicher in ihren Büchern. Aber mir reicht das Wissen auf der Höhe. Und falls ich irgendwann mal rein will, kann ich auch noch die Bücher irgendwie lesen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, Kinder haben immer eigentlich nur drei Bedürfnisse. Verbindung, Sicherheit und Autonomie. Und das ist zum Beispiel was ganz anderes, weil ich dachte, so Bedürfnisse, ja, sie wollen jetzt was essen oder schlafen und das sind sicherlich auch so existenzielle Bedürfnisse, die fallen wahrscheinlich alle so unter Sicherheit. Aber dieses Thema Verbindung, Sicherheit, Autonomie, dass das sozusagen diese Bedürfnisse sind, das habe ich für mich in dem Moment zum ersten Mal verstanden, weil sie es mit konkreten Beispielen benannt hat. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus unserem Alltag. Also eigentlich morgens, zurzeit ist es ganz heftig, unser jüngeres Kind hat zurzeit morgens einen ziemlichen Kuscheldrang. Wirklich muss ich jetzt mittlerweile schon 20 Minuten extra einplanen, morgens quasi früher aufstehen, wenn man so will, damit ich 20 Minuten mit diesem Kind kuscheln kann. Und diese Aussage von ihr, dass es das Bedürfnis nach Verbindung gibt, das hat mir super geholfen, um dieses Vorgehen, was wir da morgens haben, zu verstehen und für mich auch die Gelassenheit zu haben, zu wissen, okay, das ist einfach gerade ein Bedürfnis von dem Kind. Es braucht Verbindung, Verbindung zu mir oder zum Papa oder wie auch immer. Und es hat dieses Bedürfnis ganz offenbar zur Zeit morgens nach dem Schlafen. Aber nach einer gewissen Zeit, 20 Minuten im Worst Case, ist das dann auch gestillt, das Bedürfnis. Und dann kann es sich was anderem widmen. Dann kann es sich dem Frühstück, der Sicherheit, also dem Essen widmen. Und es ist immer ein, sozusagen, ich stelle mir das so vor, dass die Kids für das alle drei bestimmte Akkus haben. Und die Akkus sind bei jedem Kind wahrscheinlich auch unterschiedlich und je nach Phase des Kindes, Entwicklungsphase auch noch ganz unterschiedlich, wann welches besonders stark ist oder nicht. Und unser jüngeres Kind hat halt gerade einen Akku, der sehr groß gewachsen ist. Verbindung, Autonomie ist vielleicht bei ihm gerade kleiner geworden. Deswegen muss das ganz lange aufgeladen werden. Und mir hilft das ungemein, um viele Dinge in unserem Alltag zu erklären. Oder wenn ich gerade merke, irgendwie, was ist denn hier los? Unser älteres Kind ist irgendwie gerade komplett am Durchdrehen. Dann überlege ich, okay, was von diesen drei Punkten könnte das jetzt gerade sein? Und das hilft mir wirklich, konkrete Maßnahmen dann zu ergreifen. Und dann in einer Situation zu gucken, okay, was liegt jetzt dahinter? Wenn es jetzt hier um Autonomie geht, dann probiere ich doch vielleicht mal aus, dem Kind das und das Angebot zu machen, wo es seine Autonomie ausleben kann. Oder wenn es um Verbindung gerade geht, okay, wie kann ich jetzt Verbindung schaffen? Ich gucke mal, mag es in den Arm genommen werden oder vielleicht mal erstmal vorsichtig gestreichelt werden, bevor es in den Arm genommen wird und so weiter. Aber ich kann mich sozusagen anhand dieser drei Sachen ganz gut abklopfen und auch gerade das Thema Sicherheit war dann für mich was zu verstehen, warum fühlt sich das eine Kind vielleicht gerade im Kindergarten nicht wohl, weil eben irgendwie da die Sicherheit fehlt und dann gucke ich, also kann man ja auch mit den BetreuerInnen ganz anders sprechen, was für sicherheitsgebende Strategien haben die, das ist zum Beispiel auch ein Wort, was ich da in dem Podcast gelernt habe und das hat für mich echt super viel Klarheit, weil es so diese Einordnung ermöglicht gemacht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, es lässt sich ja sicherlich nicht das ganze Leben in diese drei Kategorien einordnen, aber es funktioniert ziemlich gut. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Also, und dann gibt es noch was Zweites, was sie sagt, was mir auch geholfen hat, ist, was Kinder nicht können. Also, dass man halt die Kinder, also ich, das ist was, was mir manchmal sehr schwierig fällt, in die Kinder mich reinzuversetzen, was sie alles noch nicht können. Und sie hat gesagt, dass sie können halt nicht vom Gehirn einfach, die drei A's hat sie es genannt, die drei A's. Und die heißen bei ihr Antizipation, Abstraktion und Assoziation. Und Antizipation ist zum Beispiel etwas, was mir sehr viel hilft, das, was die Kinder halt nicht können. Die können nicht antizipieren, was dann und dann passiert. Also ich glaube immer nur so zu einem gewissen Grade. Sie haben ja gewisse Sachen schon gelernt. Wenn ich den Wasserhahn nach oben mache, dann kommt Wasser raus. So wenn dann. Also so ein bisschen was können sie schon antizipieren, vorhersehen. Aber so größere Zusammenhänge nicht. Wir hatten zum Beispiel neulich einen Vorfall. Da bin ich mit den Kids, nachdem die im Kindergarten Osterfest hatten, ich habe sie dann abgeholt vom Kindergarten, hatten sie Schoko-Ostereier mitbekommen. Und dann wollten sie diese Eier unbedingt auf dem Fahrrad halt essen schon, weil sie nicht warten konnten bis zu Hause. Und ich habe es einfach, also das ist jetzt schon wieder die schlechte, also ich schäme mich ja beinahe dafür, das hier zu sagen, als ich es dann gemacht habe. Und es gibt einfach aber auch Situationen im Mama-Leben, wo man das dann halt macht und dann gibt man das den Kindern. Warum erzähle ich das überhaupt? Also, beziehungsweise war es das Schlimme daran, wenn sie auch hinten auf dem Fahrrad drauf sitzen, dann können ihnen jederzeit Sachen runterfallen. Also eigentlich muss alles fest angeschnallt sein, sonst kann es ja vom Fahrrad fallen, gerade aus kleinen Kinderhänden. Und deswegen gibt es auch ein generelles Verbot, sie dürfen keine Spielzeuge in der Hand haben, während wir fahren und so weiter. Es soll ja auch nicht gefährlich werden. Und gut, essen tun sie manchmal eben schon. Und wenn das runterfällt, ne, so what sozusagen. Aber die Schoko-Ostereier, das, dann habe ich gesagt, okay, du musst die aber jetzt wirklich, und das Kind hatte auch schon die halbe Fahrt ohne die Ostereier gemacht, ja. Da hatte das andere Kind schon alle Ostereier längst aufgegessen, das wollte nämlich von Anfang an, das hatte schon auf dem Weg aus dem Kindergarten raus die Hälfte der Ostereier aufgegessen. Und das andere hatte, Hälfte der Strecke sind wir gefahren, dann haben wir irgendwo einen Stopp gemacht. Und nach diesem Stopp wollte es dann auch seine Eier haben. Okay, habe ich gesagt, gut, jetzt hat das andere Kind schon alle aufgegessen, natürlich darfst du auch deine Eier haben. Aber bitte, halt sie ganz, ganz gut fest, ja. Und keine 10 Sekunden später, wir sind losgefahren, ist es offenbar dann. Ich höre hinten nur einen riesen Schrei und Gebrüll. Und es waren zwei Eier runtergefallen. Also es war ein riesiges Drama. Es war eine riesige Kreuzung, ausgerechnet an der Kreuzung, wo das passiert ist. Ich dann irgendwo auf dem Gehweg angehalten und habe mich erstmal aufgeregt, weil ich dachte mir, ich habe das doch gerade eben gesagt. Festhalten, sonst können sie runterfallen. Und ich glaube, das Kind weiß das halt auch in dem Moment. Natürlich, es versteht auch, wenn man was festhält, fällt es nicht runter. Aber was es nicht antizipieren kann, ist, dass man eben beim Fahrradfahren auch mal gewackelt wird und dass dann halt auch mal Umstände kommen können, die vielleicht dazu führen, dass man die Hand ein bisschen lockert oder man passt gerade nicht gut auf und so. Also das alles kann das Kind nicht antizipieren und kann, deswegen ist es natürlich voll meine Schuld gewesen, dass diese Eier runtergefallen sind und nicht die des Kindes. Aber ich habe mich trotzdem in dem Moment erstmal ein bisschen selber aufgeregt. So, und natürlich musste ich im nächsten Moment ganz dringend die Kids trösten, weil auch das andere hat in dem Moment natürlich auch schon angefangen zu brüllen, wenn das große Geschwisterchen so existenziell lebensbedrohlich brüllt. Also es war eine sehr unangenehme Situation in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mich wirklich innerlich, ich habe mich wirklich aufgeregt darüber. Da musste ich wieder so denken, okay, Antizipation funktioniert nicht. Für mich Learning, da noch besser drauf zu achten und noch besser selber zu antizipieren, was kann passieren. Und dann halt im Vorhinein entweder Nein zu sagen oder zu sagen, okay, stopp, wir fahren jetzt nicht weiter nach Hause. Aber das andere Kind hatte Big Business angekündigt. Also ich hatte es eilig, nach Hause zu kommen. Deswegen, aber hätte man sagen können, hey, jetzt essen wir die Ostereier hier oder jetzt hier, ich packe dir jetzt eins aus, was du dir in den Mund geben kannst und die anderen kannst du dann zu Hause essen oder so. Das wäre natürlich hier wieder die Supermama gewesen oder vielleicht nicht mal die Supermama, aber vielleicht auch einfach jede andere vernünftige Mama außer mir, aber es hat halt nicht funktioniert. Und ich will nur sagen, dass es deswegen, es hilft mir sehr, mich immer besser und mehr zu versuchen, da hineinzusetzen, hineinzuversetzen, wie die Kinder denken, was sie verstehen können, was sie nicht verstehen können und was wir entsprechend auch von ihnen erwarten dürfen oder was wir auch einfach nicht von ihnen erwarten dürfen, weil es immer noch unsere Verantwortung ist. Und von den Kindern jetzt zu erwarten, jetzt sauer zu sein auf ein Kind, weil es etwas nicht antizipieren konnte, was für Erwachsene selbstverständlich ist. Und wir leben ja auch gerade in so einer logischen Welt, wo man dann auch so Verantwortung und du hast doch das jetzt hier nicht vor. Warum hast du da nicht dran gedacht und so? Wir sind in solchen Mustern so drin, dass wir das automatisch auf die Kids überstülpen. Aber bei den Kindern, also selbst wenn man sagt, schon zwischen Erwachsenen, ist das doch eigentlich schon völliger Schwachsinn, alles immer zu erwarten, dass alles vorgedacht wird und was weiß ich. Und dann machen wir eigentlich so einen ähnlichen Maßstab noch an unsere Kinder, die das aber einfach neurologisch, ich hoffe neurologisch ist hier das richtige Wort, also einfach von den Verbindungen der Nervenzellen im Gehirn und von den, weiß ich nicht, verschiedenen Gehirnarealen, die einfach entweder noch gar nicht oder nur klein oder wie auch immer vorhanden sind, das funktioniert einfach noch nicht. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen, denn wenn jetzt ein Kind sein ganzes Leben, oder sein ganzes Kinderleben lang immer wieder für Dinge, die es ja gehirnmäßig überhaupt nicht kann, ich nenne mal angeprangert oder irgendwie, ja, nicht angeprangert, aber irgendwie so negativen Vibe spürt, so, dann hat es ja irgendwann wirklich das Gefühl, dass es einfach nicht gut genug ist, dass es einfach so, wie es ist, nicht ausreicht. Und das ist ja völliger Schwachsinn. Wir erwarten ja auch nicht, dass ein Kind, was noch nicht laufen kann, einfach läuft, ja. Und genau das Gleiche ist es eigentlich, wenn ich von meinem Kind erwarte, dass es vernünftig antizipieren kann, obwohl es einfach unmöglich ist, dass es in dem Alter mit dem Gehirn antizipiert, so wie ich als Erwachsene es tue. Und natürlich habe ich auch, bevor ich das Modell von Katja Saalfrank kannte, schon gewusst, dass Kinder einfach anders gestrickt sind und nicht alles so verstehen, die Welt auch nicht so sehen, wie wir sie sehen. Aber es ist einfach so wichtig und es führt mir immer wieder vor Augen, dass so wichtig ist dabei, sich in die Kids hineinzuversetzen und sie zu verstehen, damit man auch gesunde Erwartungen an die Kinder stellen kann und wirklich sich auf ihren Maßstab einfach einstellen kann. Und alles andere ist einfach in unserer Verantwortung, beziehungsweise, ja, auch da will ich jetzt gar nicht zu strenge Maßstäbe an mich selbst stellen, sondern einfach immer wieder mich zu hinterfragen und zu gucken, was ist jetzt hier die Situation, was hat hier nicht funktioniert und wenn ich jetzt auch in dem Sinne mal selber etwas fahrig reagiere aus diversen Gründen, dann kann ich mich ja hinterher auch entschuldigen. Ne? Also das ist ja auch mal ganz wichtig und ganz menschlich und auch, ich glaube, da lernen Kinder auch was Gutes, aber dann lasse ich zumindest nicht den Eindruck da, dass sich etwas von dem Kind erwartet, was es nicht kann und dass es sich dadurch abgewertet fühlt und vor allem auf Dauer abgewertet fühlt. Einmal, zweimal, das ist, glaube ich, kein Problem. Oder drei, viermal, die sind ja auch sehr resilient, die Kinder. Aber wenn das halt jeden Tag so ein Dauerthema ist, dann ist das, glaube ich, wirklich ganz gefährlich für das Selbstbewusstsein und das Selbstbild der Kids und immer dieses der Loser sein und das dann nicht können, wie die Eltern es gerne wollen. Und dafür sind diese drei A's, wie sie sie nennt, Antizipation, Abstraktion und Assoziation. Bei der Assoziation, da bin ich noch nicht ganz 100% im Bilde, aber Abstraktion, also Dinge auf ein anderes Level spiegeln können und Transferdenken zu machen und so, dass da gehe ich auf jeden Fall mit. Bei Assoziation habe ich jetzt noch gar nicht so die Alltagssituation, wo ich da gutes Beispiel nennen könnte. Aber vor allem Antizipation ist für mich mega, mega wichtig und diese drei A's sind einfach gut auch zu merken. Die kann man halt immer wieder irgendwie für sich herholen, wenn man gerade über die Situation versucht zu reflektieren oder irgendwie Sachen sich zu überlegen, wie man als Mama gehandelt hat oder handeln möchte und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Meine Mom-Hacks, wobei es ja eigentlich gar keine Mom-Hacks gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, über ganz viele Sterne, Daumen nach oben, ein paar nette Worte im Kommentar oder bei Instagram. Kannst du auch gerne über Social Media die Folge an Freunde, Familie, KollegInnen weiterempfehlen. Und wenn du sagst, hey, ich würde jetzt gerne noch mehr hören, dann kannst du gerne in die Folge 20 reinschalten. Die empfehle ich dir hier, wenn du sagst, die heutige hat dir besonders gut gefallen. Denn da habe ich ein bisschen Real Talk über mein zu dem Zeitpunkt Mama-Leben, latente Unzufriedenheit, wo meine Struggles als Mama sind. Und wer weiß, vielleicht, wenn ich damals schon von diesen Sachen gehört hätte, die ich dir gerade erzählt habe, vielleicht wäre es mir in dem einen oder anderen auch ein bisschen anders gegangen. Spannend. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute.